Was verdient man eigentlich als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt in einer Wiener Wirtschaftskanzlei? Sind Rechtsanwältinnen eigentlich selbst schuld, dass sie so viel weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen? Und was heißt es überhaupt, Partner zu sein? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet mir Magister Ingo Dieter Johann in der heutigen Folge von Lawpreneur. Ingo arbeitet bereits seit über 15 Jahren für Lawyers and More und ist einer der Personalberater und Headhunter in der österreichischen Rechts- und Steuerbranche. Ingo, es freut mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Ich bin überzeugt, dass das eine richtig tolle und interessante Folge wird, weil wir sehr wichtige Themen besprechen werden. Danke, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Ja, auch ich glaube, ja, dass es toll wird, ja, wenn wir uns zu diesen Themen hier austauschen. Und ich glaube, es wird sicher ein unterhaltsames Gespräch werden.
Ja, ja, vor allem, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst.
Ich werde versuchen, das zu machen. Ja.
So gut es geht. Ja, was beobachtest du derzeit am Markt, am Rechtsanwaltsmarkt, Kanzleimarkt, am österreichischen oder Wiener Markt? Was gibt es da aktuell für Entwicklungen oder was kannst du da so sagen?
Also was mir ad hoc als erstes einfallen würde, ja, definitiv der Umstand, ja, dass wir seit einigen Jahren eigentlich schon ja immer stärker in Richtung Bewerbermarkt hin abdriften. Ja. Das heißt, war es vor 10 Jahren noch so, ja, dass sich auf eine Konzipientenstelle ja 50 Leute beworben haben. So darf man heute davon ausgehen, ja, dass sich auch bei attraktiven Brands, bei attraktiven Arbeitgeberinnen, ja, dass sich vielleicht eine Handvoll an Leuten ja für diese Positionen interessieren. Ja. Heißt auch, ja, die gewillt sind, diesen Weg in Richtung Beratung, ja, in Richtung Rechtsberatung, aber selbiges gilt auch für die, für das Wirtschaftstreuhandwesen, für die Steuerberatung, ja, für die Wirtschaftsprüfung, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, ja, der nicht immer lustig ist, ja.
Ist einfach ein langer, anstrengender Weg.
Ja, mit einigen Zäsuren, Meilensteinen, ja, die halt sehr anstrengend sind, ja. Die haben da draußen heute wirklich sehr, sehr gute Chancen, ja, zu realisieren und sehr erfolgreich zu sein. Ja. Ich glaube, es war noch nie einfacher, erfolgreich zu sein, ja, als anno 2024.
Wirklich? Würde ich meinen. Das sind ja mal gute Aussichten. Aber das heißt, auf Arbeitgeberseite wird es ein bisschen schwieriger, die richtigen Talente zu finden oder sie anzuwerben, sie wirklich zu fangen.
Definitiv, ja. Womit hängt es zusammen? Ja, es hängt sicher damit zusammen, ja, dass es heute für viele Arbeitnehmerinnen ja nicht mehr darum geht, ja, um nicht nur ja um das Gehalt geht. Ja, es geht vielmehr um das Thema Perspektive auf der einen Seite, ja, es geht darum, ja, eine sinnhafte Tätigkeit auszuüben, ja, die Frage nach dem Zweck, ja,
wofür man das überhaupt
macht, ja, ja, genau, und am Ende des Tages vielleicht ja schon auch um Faktoren wie Standort und Gehalt, ja, aber sicher nicht mehr in dem Ausmaß, ja, wie das vor 10 Jahren noch der Fall war. Wir haben übrigens vor einem Jahr, 2023, Laws and More hat österreichische Wiener Studierende an der rechtswissenschaftlichen Fakultät befragt. Ja. Ich glaube, es waren 850 Teilnehmerinnen. Ja, und das hat sich ja in diesen Ergebnissen auch wiedergespiegelt. Ja. 50% ja, der Leute, die wir befragt haben, haben angegeben, ja, besonders wichtig ist ihnen die Perspektive. Besonders wichtig, ja, ist ihnen die Ausbildung, ja, die Karrieremöglichkeiten, die Lernkurve, ja, wohingegen, ich glaube, es waren 9% gesagt haben, ja, des Gehalts wegen, ja, okay, mache ich das.
Ja. Okay. Damit gemeint sind jetzt dann aber auch Arbeitszeiten, also Perspektiven natürlich, welche Chance habe ich in der Kanzlei überhaupt aufzusteigen. Also ich sehe es ja auch in mehreren Kanzleien immer öfter schon, dass für die Konzipienten eigentlich nicht einmal der Platz fix ist, dass sie dann dort auch eingetragen werden in der Kanzlei und bleiben dürfen. Also das zählt natürlich zur Perspektive, aber welche Rolle spielen dann auch diese zusätzliche Angebote oder diese Homeoffice-Thematik oder Mitarbeiter-Benefits, spielt das auch eine Rolle oder geht es da wirklich nur um die Position und um den Aufstieg sozusagen?
Ich würde meinen, ja, dass diese non-materiellen Faktoren ja eine wirklich große Rolle auch spielen. Ja. Stichwort, also es gab vor Corona, ja, gab es das Thema Work-Life-Balance, ja, ja. Das war davor schon in aller Munde, ja, und irgendwie das Schreckgespenst, ja, von vielen Kanzleien, ja, und von vielen Arbeitgebern, ja. Das Ganze hat sich mit der Pandemie, ja, nochmals verschärft, ja, das Thema, um das zusätzliche Reizthema, ja, für viele Kanzleien, Homeoffice, Remote Working, und das ist großes Thema, ja, wenn wir mit jungen Absolventinnen sprechen, ja. Viele Leute setzen das voraus, ja, dass es die Möglichkeit gibt, ja, hier nicht einmal in einem ausufernden Maße, ja, aber doch, ja, auch die Möglichkeit zu haben, ja, hin und wieder von zu Hause aus zu arbeiten. Ja. Mhm. Hier gibt es an dem Punkt ja relativ große Diskrepanzen zwischen den Arbeitnehmervorstellungen und den Arbeitgebervorstellungen, ja, weil was wir schon auch beobachten, ja, dass diese erhöhte Flexibilität, ja, die die Pandemie so mit sich brachte,
ja,
jetzt in den vergangenen Monaten, ja, je mehr Zeit ins Feld zieht, ja, wieder am Schwinden ist.
Geht es wieder zurück in die Vorpandemie.
Es geht in vorpandemische Zeiten, ja, und ich habe den Eindruck, dass es, wenn es vielen Rechtsanwaltskanzleien ja sehr recht wäre, ja, wenn sie ihre Mitarbeiterinnen ja wieder fünf bis sechs Tage pro Woche ja im Office hätten, ja, und nicht zu Hause.
Spannend,
ja. Okay. Und dabei, das muss man vielleicht auch sagen, ja, es wird den Leuten ja nicht einmal darum gehen, ja, hier möglichst ausufernd, ja, von zu Hause aus zu arbeiten, ja. Es geht, glaube ich, eher um eine gewisse Flexibilität, einen Tag, ja, den man sich vielleicht frei einteilen kann, ja, um eine Lebensgestaltung, ja, das einfach ein bisschen flexibler zu sein.
Es ist generell ein totaler Irrglaube, generell, aber vor allem in dieser Branche, die auch sehr konservativ ist, dass man glaubt, wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, dass sie da einfach viel weniger arbeiten. Es gibt Studien, die nachweisen, dass eigentlich im Homeoffice grundsätzlich mehr gearbeitet wird und man sich mehr bemüht, weil man eben diesen Druck hat, irgendwie zeigen zu wollen, hey, ich bin eh da, ich mache eh alles. Ja. Also ich merke das ja selbst in meinem Team, bei uns kann eigentlich so jeder machen, was er will und von wo er will. Und das funktioniert super. Ja. Also ja, aber
es ist hier, glaube ich, auch natürlich sehr stark davon abhängig, in welchem Bereich man tätig ist. Ja, ich meine,
genau. Ja, aber gerade bei Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen ist es ja doch so, man hat ja sowieso seine Fristen, man hat ja sowieso seinen Job zu tun. Das heißt, man kann ja nicht einfach so irgendwo untertauchen im Homeoffice und mal nichts arbeiten und das wird schon nicht auffallen. Also es ist ja gerade, der Job gibt das ja gar nicht her, deswegen verstehe ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, jetzt hast du schon angesprochen, es geht nicht mehr so sehr ums Gehalt. Ja. Ja, was verdient man aber in Wien eigentlich aktuell in so einer Wirtschaftskanzlei als Rechtsanwaltssubstitut? Wo kann man sich da ungefähr einschätzen? Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, dass sehr viele Anwälte so gar nicht richtig ihren Marktpreis sozusagen kennen. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine tolle Möglichkeit, ein paar da ein bisschen zu rütteln und sagen, hey, die meisten sogar oder eher vor allem Frauen zu sagen, hey, du bist eigentlich mehr wert, als du denkst am Markt. Kannst du uns da vielleicht eine kurze Übersicht geben an Gehaltstabellen?
Ja. Nein, also wenn wir von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sprechen, ja, mit Eintragungsfähigkeit, ja, es kommt natürlich sehr stark darauf an, ja, wie dieser potenzielle Arbeitgeber, diese Kanzlei, ja, wie die strukturiert ist. Ja, mhm. Da macht es natürlich einen Unterschied, ja, ob man in eine eher kleine Einheit geht, ja, mhm. Oder in eine mittelständische Kanzlei oder in eine Großkanzlei. Ja, ja. So über den Kamm scheren kann man es allerdings auch nicht, ja, mhm. weil es auch durchaus viele namhafte Boutique-Kanzleien gibt. Ja, also zumeist Spin-offs von Großkanzleien, mhm. ja, und die Protagonisten in diesen Kanzleien wissen sehr wohl, dass sie branchenübliche Gehälter bezahlen müssen, ja, mhm. weil sie ansonsten nicht zu den passenden Leuten kommen würden. Ja. Ja. Mhm. Aber ich würde im Großen und Ganzen mal sagen, ja, branchenüblich ja für Substitutinnen und Substituten, mhm. ja, wird sich das Entgelt ja irgendwo wiederfinden, ja, zwischen 84.000 Euro und würde meinen 120.000 Euro. Mhm. Was dazu kommt, ja, sind unterschiedliche Bonusmodelle. Mhm. Ja. Ja. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Mandate, die man selbst mit einbringt in die Kanzlei, ja. Ja, Mandate, die man abarbeitet, ja, gewisse andere KPIs, die man erreichen muss, ja. Wie verrechenbare Stunden, mhm. ja, also das ist, ja, ist immer vom Einzelfall abhängig. Genau. Es gibt auch einzelne Ausreißer, statistische Ausreißer, ja, gibt die ein oder andere Großkanzlei, ja. Ja, die hier sicher auch mehr bezahlt.
Ein bisschen drüber ist, ja.
Ein bisschen drüber ist, ja, aber das ja, kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Genau.
Jetzt bist du ganz oft auf der Suche nach den richtigen mhm. Kandidaten für deine Kunden, die in der Regel ja der Arbeitgeber sind oder die Kanzleien. Wie ist denn da so die Aufteilung zwischen Männern und Frauen? Also bemerkst du da einen stärkeren Wandel, dass es immer mehr mhm. Rechtsanwältinnen gibt, die sich vielleicht auch verändern wollen, einen Karrieresprung machen wollen, mhm. haben die mehr Biss oder beobachtest du da irgendetwas? Wird vielleicht wegen der Statistik, werden da mehr mhm. Frauen aktuell gesucht? Wie ist da das Verhältnis?
Mhm. Ja, was wir beobachten, ja, und das ist an sich ein sehr betrübliches Thema, ja, wir haben bei den rechtswissenschaftlichen, an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten ja eine weibliche Mehrheit bei den Studienanfängerinnen, ja, auch bei den Absolventinnen. Mhm. Wir haben auch, ja, wenn wir in den kernjuristischen Bereich reinschauen, ja, bei den Konzipientinnen eine weibliche Mehrheit, mhm. ja, wo das System dann zu kippen beginnt, ja, ist mit der Eintragung, mhm. ja. Fakt ist, ja, Ende 2023 waren es 25% ja, aller Standesmitglieder, aller Anwälte in Österreich waren weiblich. Ja, mhm. Und damit rangiert man in Österreich, rangiert man in der EU, ja, mhm. Mit Ländern wie Zypern, Griechenland zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, es ist nicht optimal, würde ich einmal meinen. Es ist insofern, es gibt ja Gegenbeispiele, wären vielleicht ja Deutschland mit 36%, ja, Schweden mit 50%, Frankreich mit 55%, ja, mhm. also es ginge schon auch anders, ja. Mhm. Man bekommt den Eindruck, auch wenn man hier in die Branche reinhört, ja, dass es systembedingt, ja, so ist, wie es ist, ja, und das ist für viele talentierte Juristinnen sehr deprimierend, ja, hier nicht die Möglichkeit vorzufinden, ja, am Ende des Tages Familie und Beruf, ja, sinnvoll zu vereinen.
Mhm. Es gibt jetzt aber schon in einigen Kanzleien, vor allem größeren Kanzleien, mhm. das Teilzeitmodell, also mhm. auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wird das wirklich angewendet? Wie oft gibt es das tatsächlich? Wie oft sind solche mhm. Stellen ausgeschrieben? Oder mhm. wie funktioniert das dann in der Realität? Also ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor.
Ja.
Ich kenne auch ein paar Juristinnen, Rechtsanwältinnen, die das machen. Habe von außen jetzt nicht den Eindruck, als würde das so gut funktionieren. Was sagst du da dazu?
Ich bin der Meinung, angesichts des Gesamtzustands, ja, am Markt, ja, dass so etwas anzubieten natürlich ein Alleinstellungsmerkmal ist, ja, für Kanzleien. Ja. Das kann schon ein USP sein. Ja. Ich glaube, damit kann man schon attraktiver sein. Ja. Da kann man sich irgendwie hervorheben, abheben von anderen Kanzleien. Ja. Mhm. Und ist, glaube ich, ein sinnvoller Zugang, ja, um den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen, ja, entgegenzukommen. Ja. Fakt ist ja, dass Teilzeit in dieser Branche halt doch auch bedeutet, ja, dass man am Ende des Tages ja 40 Stunden und mehr arbeitet.
Ja, ja, es ist ja auch wahnsinnig schwer, einfach den Stift um 14 Uhr dann in dem Fall fallen zu lassen und sagen, so, passt, ich bin jetzt dann mal weg. Es passt halt einfach nicht so zum Tagesablauf in einer Kanzlei. Wenn wir jetzt schon beim Thema Frauen sind, beobachtest du, also du bist ja sozusagen auch Headhunter, du suchst passende Kandidaten für eine Position und da bin ich mir sicher, dass du oft mehrere Kandidaten hast, also einmal Männer und andererseits Frauen für die exakt selbe Position und im Endeffekt geht es ja dann auch darum, wie gut sich die Person selbst verkaufen kann und was sie auch fordert. Siehst du da einen Unterschied im Charakter schon und im Verhandlungsmodell zwischen den Männern und den Frauen? Also was die selbst einfordern oder was sie selbst glauben, einfordern zu können?
Muss ich leider sagen, ja. Ja, es sind hier Männer sicher die härteren Verhandler, ja, die hier eher sagen, ja, um es jetzt mal aufs Monetäre runterzubrechen, ja, ja, Betrag X möchte ich haben und darunter gibt es mich nicht. Ja, ja. Und was wir hier leider immer wieder erleben, ja, dass Frauen, ja, die vor allem nicht über den Marktüberblick verfügen, ja, hier tendenziell ja dazu neigen, sich unter Wert zu verkaufen. Mhm. Ja, und so ist es, glaube ich, auch zu verstehen, ja, dass wir hier in Österreich, ja, was die Gender Pay Gap anbelangt, ja, ist es ja so, dass statistisch gesehen ja Frauen 18% weniger verdienen als Männer. Mhm. Und das ist etwas, was ich im beruflichen Alltag ja leider auch immer wieder kennen kann. Ja.
Aber sind Sie dann sozusagen unter diesem Faktor ja selber schuld dran, weil wenn ich jetzt gefragt werde und ich sage halt drauf, naja, eine eher klassische weibliche Aussage ist dann, ja, was würden Sie denn zahlen? Das macht halt ein Mann nicht. Ja? Mhm. Also kann man dann eigentlich auch sagen, als Tipp, also wir wollen ja jetzt Tipps und Mehrwert bringen mit dem Podcast, was müssen die Frauen da machen? Also ich glaube, da ist ja auch Mindset-Arbeit ein bisschen dahinter, sich ein bisschen einen Überblick über den Markt verschaffen, vielleicht auch miteinander ehrlich und offen zu sprechen, hey, was verdient ihr eigentlich in der Kanzlei und was machst du und wie schaut es bei euch aus? Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass Männer da einfach auch viel besser untereinander vernetzt sind und natürlich zusätzlich auch nochmal mehr diese Stärke haben. Ja, so wie du sagst, ich will das und das noch bitte dazu und wenn nicht, brauchst du mir gar nicht mehr anrufen. Ja.
Ja, ich meine, was könnte man anders machen? Ja, natürlich, Vernetzung ist ein Thema. Ja, wahrscheinlich sollte man auch viel offener mit diesem Thema umgehen, ja, mit Gehaltsthematiken umgehen, um sich hier ja möglichst optimal ja mit Kolleginnen, Freunden, mit der Peer Group auszutauschen. Ja. Und man sollte sich, glaube ich, im Markt auch sehr genau umhören, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Ich sehe meine Aufgabe übrigens schon auch darin, ja, Leute, die irgendwie fernab ja, des branchenüblichen Bereichs sind, ja, die sich maßlos unterschätzen, ja, oder maßlos überschätzen, das gibt es ja auch, ja, hier in diesen grünen Bereich irgendwie zurückzuführen, ja, ihnen zu sagen,
komm wieder runter, beruhig dich.
Ja, komm wieder runter, richtig, genau. Das wird es vielleicht in 10 Jahren geben, ja. Das auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite halt auch zu sagen, dass es durchaus angebracht wäre, ja, um hier marktüblich bezahlt zu werden, ja, hier ein bisschen mehr einzufordern, ja, weil ich glaube, es gibt am Ende des Tages ja auch nichts Schlimmeres, ja, als wenn man dann in Woche 2 beim neuen Arbeitgeber ja in der an der Kaffeebar fährt, ja, dass der Kollege, ja, der 2 Jahre weniger Berufserfahrung hat, mehr verdient.
Ja, klar. Hast du da vielleicht ein aktuelles Beispiel oder ein Beispiel aus der Vergangenheit, was dir so im Kopf geblieben ist, also wo man wirklich den Unterschied merkt zwischen einer Kandidatin und einem Kandidaten für eine Position, wo sie sich wirklich extrem drunter verkauft hat, und was war da wirklich der finanzielle Wert, also der Unterschied, ja, der Betrag? Hast du da irgendwas im Kopf?
Ich war kürzlich ja bei einem Hearing, ja, in einer Kanzlei eingeladen, ja, also finale Gespräche, ja, für eine sehr attraktive Position, ja, für eine Praxisgruppenleitungsposition, und da war es dann mit einer Kandidatin tatsächlich auch so, ja, die eben auch, ja, sehr zögerlich und gewissermaßen auch ängstlich, ja, gesagt hat, ja, genau diese Frage, die du vorhin auch angesprochen hast, ne? Was wären Sie denn bereit zu bezahlen?
Ja, das ist also wirklich schrecklich.
Und long story short, ja, genau diese Frage war am Ende des Tages dafür verantwortlich, ja, dass man gesagt hat, ja, wenn man sich selbst nicht verkaufen kann, ja, wenn man seinen Eigenwert nicht bestimmen kann, ja, in materieller Hinsicht, ja, dann wird man in der Rolle, ja, als Rechtsanwältin, als Praxisgruppenleiterin, ja, all along auch keine gute Figur abgeben, ja, ja, und das kann schon ausschlaggebend dafür sein.
Ja. Okay, das heißt, in dem Fall wurde diese Aussage gar nicht genutzt, um einfach wenig bezahlen zu müssen, und da hat man echt gesagt, das interessiert uns gar nicht, weil das ist uns einfach, das wirkt uns zu schwach.
Genau, zu schwach, zu schlecht verkauft, ja, und es wurde, ja, man hätte das wahrscheinlich auch nutzen können. Ja,
okay, aber das ist dann auch ein interessanter Turn, glaube ich, für einige Rechtsanwältinnen, die das jetzt hören. Es kommt sogar besser an, das siehst du ja in der Praxis, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich bin das wert und ich will das haben, und wir können ja diskutieren. Ja, aber wenn man sich da wirklich konsequent hinsetzt und sich vorher was überlegt und das auch durchzieht, also es kommt im Endeffekt dann auch besser an.
Ja. Ich glaube, das Diskutieren über Remunerationsthemen im Idealfall, ja, sollte das auch immer im Vorfeld mit uns geschehen, ja, weil da geht es um nichts unter Anführungszeichen, ja, und da kann man das noch sehr spielerisch, ja, irgendwie miteinander besprechen, ja, dann tatsächlich vor Ort, ja, in der Kanzlei, im Unternehmen, ja, ist es, ja, da sollte man wissen, ja, was man antwortet. Ja, und man sollte nicht zu zögerlich antworten, ja, sondern durchaus ja ein bisschen mit dem Anschein von Selbstbewusstsein, ja, zumindest.
Ja. Also so viel mal an alle Rechtsanwältinnen, die das hören. Bitte keine Aussagen wie, na, was sind Sie denn bereit zu zahlen?
Besser nicht.
Besser nicht. Ein weiteres Thema, womit ich mein Umfeld gerade ein bisschen ärgere, ist, ich frage immer in den unterschiedlichsten Kanzleien herum, weil man hört, ja, der ist jetzt Partner geworden und die ist jetzt dort Partnerin geworden und Partner, 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 ja. Und ich so, naja, was heißt denn das bei euch eigentlich? Ja, und dann fangen manche schon an, ein bisschen in Stottern zu kommen, ja, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man mal darüber spricht, dass die Definition Partner in jeder Kanzlei wirklich was komplett anderes heißt. Ja. Man kann in einer Kanzlei Partner sein und 100.000 im Jahr verdienen, man kann in einer Kanzlei Partner sein und 1 Million oder mehr verdienen. Ja. Kannst du uns dazu auch vielleicht mal einen kurzen Überblick verschaffen und deine Erfahrungen? Kannst du das bestätigen, was ich sage? Oder?
Ja, gebe ich da definitiv recht. Ja. Ich meine, das ist auch da muss man wirklich sehr genau drauf hinschauen, ja, wo man Partner wird, ja, und wie die Konstellation dort auch aussieht. Ja, weil das können sehr unterschiedliche Rollen sein am Ende des Tages. Ja. Mir sind Kanzleien bekannt, ja, wo man de facto mit der Eintragungsfähigkeit den Partner auf seiner Visitenkarte stehen hat. Mhm. Und das ist natürlich, ich glaube, es schmeichelt vielen. Ja, und ich glaube, es ist ein sehr bewusst gesetzter Zugang von diesen Kanzleien, ja, um die Leute auch hier symbolisch irgendwie zu binden.
Ja.
Ja. Am Ende des Tages, ja, was unterscheidet den Partner in solchen Kanzleien, ja, von einem
Substituten
oder Rechtsanwalt? Ja, relativ wenig. Ja. Mitspracherecht ja, gleich null. Ja.
Ja.
Bezahlung ähnlich. Ja. Also im Grunde genommen gibt es hier jetzt keine Benefits ja, aus diesem Partnertitel herausgehend. Ja. In der Regel, ja, ich meine, Vollpartnerschaft, Equity-Partnerschaft ist etwas, ja, das wird, ja. Das haben die wenigsten 30-Jährigen, ja, vor allem ja. In größeren Einheiten, sondern das ist etwas, was, wo man halt auch Lebenserfahrung, Berufserfahrung sammeln ja. muss, ja, dann, dann wird das, ja, aber ja, gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen dafür, ne? Equity-Partner, ein Salary-Partner, ein Contract-Partner, genau. Den assoziierten Partner, ja, also ja. Man wird nicht müde, ja, sich hier neue Ideen und Modelle einfallen zu lassen, um die Arbeitnehmerinnen ja halt auch irgendwie
ein bisschen zu locken.
Ja. Ja.
Also zusammenfassend kann man schon sagen, das sollte man sich wirklich genau anschauen ja. und sich nicht irgendwie ja, so anlocken lassen, die Karotte vorhalten lassen ja. Und wirklich hinterfragen, was bedeutet das?
Genau.
Ja, jetzt, wenn man mit euch zusammenarbeitet, ja, im Recruiting-Prozess in der Regel, wie lange dauert denn das eigentlich, bis man da wirklich einen Kandidaten findet zurzeit? Weil du hast vorhin gesagt, ja, die Leute haben immer mehr Anforderungen an den Arbeitgeber, an die Kanzlei, wo sie sind. Wie schnell geht das eigentlich, dass so eine Position wirklich besetzt werden kann?
Ja, auch hier kommt sehr stark ja auf die Position an, sehr stark auf die Rolle an, auf die Kanzlei an, ja, auch darauf ja, was der potenzielle die potenzielle Arbeitgeberin ja so zu bieten hat, ja. Und ich kann allerdings schon bestätigen, ja, dass diese Besetzungsdauer, ja, time to fill, ja, stetig im Steigen begriffen ist. Ja, ist leider ein Faktum, ja, und wir haben unseren Stil zu arbeiten nicht geändert, ja, nur ja. Es dauert ganz einfach alles irgendwie länger und also im Grunde genommen Beispiel, ja, konkretes Beispiel, ja, es gibt Rechtsanwaltspositionen, ja, da schaffen wir es, ja, Leute zu finden in 2 bis 3 Monaten, ja, ich glaube, das ist ein realistischer Zeitraum, ja, 2 bis 3 Monate vom Kick-Off bis zum Signing. Ja,
ja.
Da haben wir Kündigungsfristen ja, noch nicht mit einberechnet.
Mhm.
Ja. Kann also auch heißen, ja, wenn man hier sucht, ja, vom, vom Projektstart bis zum Eintritt der Person, ja, dass hier 5, 6 Monate vergehen. Ja.
Okay.
Also das ist durchaus realistisch. Ja. Bei gewissen anderen Projekten, ja, ist es auch so, ja, in den teilweise, wir suchen sehr oft für Unternehmen, ja, irgendwo in ländlicheren Gegenden, top spannende Arbeitgeber, ja, börsennotiert, ja, spannendes Aufgabenfeld, sehr international, ja, also vieles, was faktisch ja für diese Unternehmen sprechen würde, ja, aber wenn man das Thema mit dem Standort hat, ja, dann kann es schon auch sein, dass derartige Projekte ja 4, 5 Monate dauern.
Okay.
Ja, und da sind wir schnell ja irgendwie bei einer bei einem potenziellen Restart, ja, der sich auf 6 bis 9 Monate beläuft.
Okay. Und hat das Ganze aber dann auch etwas mit einer Ineffizienz auf Seite der Kanzlei zu tun? Also klassische Partnerkonstrukte, zu viele Partner, die irgendwie eine Meinung haben und ihr Senf dazugeben und irgendwie andere Ideen haben. Also hast du die Erfahrung auch oder liegt es dann wirklich nur an den Verhandlungen und an den Kündigungsfristen?
Muss hier vielleicht für einige Kanzleien schon noch eine Lanze brechen. Ja. Also ich finde, dass gerade dieses Thema ja anno 2024 viel besser funktioniert ja, als noch vor, sagen wir, 10 Jahren. Ja. Also die Prozesse wurden schon etwas effizienter. Ja.
Mhm.
Es ist heute gefühlt nicht mehr so, ja, dass man 20 Steuermänner hat, ja, die alle in den Prozess involviert sein wollen, ja, sondern dass man die hier etwas zeitgemäßere Prozesse implementiert hat.
Mhm.
Ja.
Ich höre aus ganz vielen Kanzleien ein Problem in die andere Richtung, was jetzt nicht unmittelbar die Juristen und Juristinnen betrifft, sondern eher das Sekretariatspersonal. Mhm. Ja. Dass da eigentlich kaum mehr jemand nachkommt, dass es diesen Job so per se eigentlich fast gar nicht mehr gibt und den niemand mehr so richtig kann, dass sehr häufig diese Assistenzstellen von Studenten eigentlich besetzt sind, die dann ja so nebenbei, dass sich da ein bisschen reinlernen, aber keiner hat wirklich so einen Tau von dem Ganzen, was da wirklich passieren muss. Merkst du das auch? Also kommen jetzt mittlerweile auch schon Anfragen bei euch an in die Richtung oder macht sie das überhaupt?
Ja, definitiv auch eine der Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren auch beobachtet haben, ja, dass gerade im administrativen Bereich ja es einen akuten Mangel an geeigneten, kompetenten Mitarbeiterinnen gibt. Mhm. Ja. Vor 15 bis 20 Jahren war das oft so, ja, dass auch noch Leute, die maturiert haben, ja, Stichwort Hackmatura, diesen Weg eingeschlagen haben. Mhm. Ja. Würde meinen, vor 15, 20 Jahren war es auch so, ja, dass der Beruf der Rechtsanwalts, der Lehrberuf, der Rechtsanwaltsassistentin, ja, einer war, ja, der wahrscheinlich noch besser angenommen wurde, als das heute der Fall ist. Ja.
Ja.
Es mündet auf jeden Fall, ja, und was man auch noch sagen muss, ja, viele dieser Absolventinnen, ja, viele Leute, die maturieren, ja, die zieht es auf die Uni. Ja. Mhm. Stichwort Hack-Absolventin, ja, wird heutzutage wahrscheinlich tendenziell eher auf der WU landen, ja, ja, als in einer Anwaltskanzlei. Ja.
Ja.
Und das führt halt dazu, ja, dass es auch hier im administrativen Bereich einen eklatanten Mangel an geeigneten Leuten gibt.
Aber das liegt ja dann doch auch irgendwie am fehlenden Employer-Branding, oder? Also ich meine, ein Teil vom Legal Concept von unserer Arbeit ist es ja auch für Kanzleien, Mitarbeiter zu finden, ja, durch Social-Media-Kampagnen und so weiter. Und da tut ja auch fast niemand was. Also keiner kümmert sich eigentlich drum, ich kann jetzt nur von Wien und Österreich sprechen, aber keiner kümmert sich drum, dass dieser Job, den es da gibt und der so stark benötigt wird, sexy gemacht wird. Oder dass den überhaupt die Leute kennen. Also wenn wir jetzt in eine Hack gehen würden und dort fragen würden, ja, wer will in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeiten und was stellt sich unter dem Beruf überhaupt vor? Ich bin mir ganz sicher, dass keiner auch nur ansatzweise eine Idee davon hat.
Mhm.
Und ich denke, dass es da auch wichtig wäre, also dass man sich irgendwie die Kanzleien zusammentun oder die Rechtsanwaltskammer, was macht, keine Ahnung, ja, muss man sich irgendwie durchdenken, aber um das überhaupt mal wieder zu kommunizieren, dass es diesen Job gibt, auch diese Lehre speziell, und das dann halt auch wieder attraktiver macht. Ich denke halt auch, dass es ein bisschen schwierig ist, sehr viele von diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden halt in Kanzleien, wenn sie das kurz mal machen, auch ein bisschen verbrannt. Ich habe ja mit 16, neben der Schule, ich wollte immer Rechtsanwältin werden, ja, und ich habe neben der Schule mit 16 bin ich mal in der Kanzlei spaziert und habe gesagt, da bin ich will jetzt da arbeiten, damit ich mal eine gute Rechtsanwältin werde.
Ja.
Das war so mein Way to go.
Dein Einstieg in die Szene, ja.
Hat funktioniert, hat mich genommen, hat mich zu der Branche und hat gesagt, was willst du eigentlich von mir? Aber es hat gepasst, ich war ab dem Zeitpunkt 10 Jahre lang in der Branche tätig.
Okay.
Aber ich muss sagen, ich war halt sehr hart im Nehmen, ja, also jetzt no offense, ja, ich schätze den Herrn noch immer bis heute und habe ihn sehr lieb gewonnen, bin noch einiges dankbar, aber das war halt der Ton, da macht er heute gar niemand mehr mit. Also der hat mich teilweise in der Kanzlei eingespielt. Also jetzt ohne Witz, ja. Ich habe das mit Humor genommen und ich habe damit umgehen können, ja. Und der hat das gar nicht so bewusst wahrgenommen, was er da eigentlich tut. Und also ich kann mich erinnern an sämtliche Sekretärinnen, die da mal dazwischen gekommen sind, die sind heulend davongelaufen, ja, weil da einfach Führung absolut kein Thema war. Der wusste nicht, was das ist. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, in die Richtung müsste man halt auch, also müssten sich die Kanzleien sich auch ein bisschen was überlegen. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du da einen Lösungsansatz dafür? Oder weil im Endeffekt, wenn sich nicht die, also wenn sich administratives Personal nicht finden lässt und keiner mehr nachkommt, dann ändert sich ja das Berufsbild der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen extrem. Also hat es sich ja jetzt zum Teil schon. Ja. Ich höre das ja immer, oh, heute bin ich wieder nicht vor 22 Uhr rausgekommen, weil es war keiner mehr im Sekre und ich habe den depperten Schriftsatz selbst einbringen müssen und was weiß ich was. Und ich meine, das führt ja wiederum auch dazu, dass sehr viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen extrem unzufrieden sind und halt auch sagen, boah, ich will nicht in einer Kanzlei arbeiten, wo das nicht funktioniert, weil das ist doch nicht mein Job, dass ich jetzt da Formatvorlagen irgendwie neu einstelle oder irgendwie das jetzt selber das, den Web-RV und so weiter mache. Ja, also ich weiß nicht, hättest du da irgendwelche Ideen oder...
Also ja, ich meine, das deckt sich alles mit meinen Eindrücken und um die Frage von vorhin auch noch zu beantworten, ja, wir machen das auch. Ja, ich habe eine Kollegin, die hier ausschließlich administrative Kräfte für Beratungsunternehmen, vor allem für Rechtsanwaltskanzleien sucht. Ja, was kann man machen? Ich meine, ich glaube, eine Initiative, ja, die vor einigen Jahren gestartet wurde, ja, war diese JusHack. Ja, und man wird sehen, wenn es die ersten Absolventinnen gibt, ja, wohin es die Leute verschlagen wird. Ja, ob es dann so ist, ja, dass die ohnehin ja, wieder ausschließlich studieren gehen, ja, oder ob es auch solche gibt, ja, die sich unter Umständen ja für den, wie ich finde, an sich sehr schönen Beruf irgendwie begeistern kann. Ja. Und eines muss man auch sagen, ja, ich meine, diese Stellen ja im administrativen Bereich, ja, sie sind gerade in Kanzleien ja auch relativ attraktiv bezahlt.
Ja.
Ja. Und ja, aber ja, stimmt schon auch, ja, denke, es gibt viele Leute, die sich das schlicht und ergreifend ja nicht antun wollen, ja, und diese notwendige Resilienz, ja, von der du da gesprochen hast, ja, ganz einfach nicht mitbringen, ja.
Ja, muss man auch dazu sagen, sollte man, also das ist auch keine Voraussetzung, dass man das hat und man soll das gar nicht ertragen müssen und können und wie auch immer, ja. Ja, ich denke mir halt nur, wir haben jetzt dann auch eine neue Generation, also Gen Z, Wie kommuniziert man mit diesen Leuten, dass sie in eine Kanzlei kommen? Oder was muss sich auf Seite der Kanzlei ändern, damit man diese zwei Welten zusammenbringt? Ja? Also ich kenne sie jetzt aus der Agentur, meiner Agentur. Da haben wir natürlich sehr viel mit der neuesten, jüngsten Generation zu tun. Und die kommunizieren anders, die finden das ja schon cringe, wenn man per se ist.
Ja.
Und jetzt bist du dann aber mit einer Kanzlei. Also ich finde, das sind gerade in dem Fall so unterschiedliche Welten. Und ich weiß nicht, ich denke mir halt, vielleicht könnte man da so ein Programm machen oder irgendwie mal, wie man diese Welten miteinander verbindet, um da auch wieder ein bisschen Nachkömmlinge zu generieren, sagen wir mal so.
Ja, was können Kanzleien tun? Ja, ich glaube, die Dienstleistung, die du auch anbietest, ja, ich glaube, das ist schon auch ja ein Puzzlestein, ja, hier zeitgemäße Kommunikationsform auch zu finden. Ja.
Du meinst jetzt Social Media?
Social Media, ja.
Social Media und
genau,
so.
Wie man mit den Marktteilnehmern ja auch umgeht, ja, wie man mit potenziellen Arbeitnehmerinnen kommuniziert, ja, aber auch ja auf der anderen Seite, wie man mit potenziellen Mandantinnen ja irgendwie umgeht. Ja. Also ich glaube, hier so zu agieren, wie man es vor 30 Jahren gemacht hat, ja, das ist keine gute Basis. Ja. Kann nicht gut gehen, ja, ist ein Modell, das eines ist, das am Auslaufen ist, ja, und ja, ich glaube, hier muss man ganz einfach ja zeitgemäßer an die ganze Geschichte rangehen und ja, irgendwie am Ball bleiben. Ja. Und am Ende des Tages ganz einfach ein Umfeld schaffen, ja, das hier diesem Zeitalter auch entspricht, ja, und den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen ja auch entspricht.
Was beobachtest du bei den alteingesessenen, sehr konservativen Kanzleien? Wie entwickeln sich die aktuell? Also wenn man da eben sehr stur bei seiner Linie bleibt, wird man ja, so wie wir jetzt gerade gesagt haben, unserer Meinung nach ein bisschen unattraktiver, ja, vor allem als Arbeitgeber. Siehst du da Entwicklungen oder?
Ich meine, die Entwicklung, die ich definitiv sehe, ja, je, und ich meine das nicht despektierlich, aber je verstaubter, ja, je traditionsverliebter, je konservativer, ja, Arbeitgeber sind, desto schwieriger wird es auch werden, ja, hier attraktiver Markt zu erscheinen. Ja, und ich glaube, das ist ein Garant dafür, ja, dass man sich selbst ja, als Arbeitgeber irgendwie abschießt, ja, und Garant dafür, ja, dass man keine guten Leute mehr bekommen wird. Ja. Ja. Weil die Leute da draußen heute eben wissen, ja, es gibt viele potenzielle Arbeitgeber, ja, die andere Bedingungen bieten, ja, die ganz einfach zeitgemäß agieren und das ja, wollen sich heute viele ganz einfach nicht mehr antun.
Mir kommt es halt auch so vor, als würden immer mehr Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen jetzt nicht einmal die Kanzlei wechseln, sondern einfach sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding, mir reicht es komplett. Das machen irgendwie auch immer mehr. Und ich sehe da so eine Entwicklung und ich bin auch ein bisschen gespannt, was sich dann in den nächsten Jahren so tun wird, weil wenn man jetzt viele, viele kleine Kanzleien hat, sind ja bestimmte Mandate nicht wirklich möglich abzuarbeiten, weil man da ja für bestimmte Dinge doch ein größeres Konstrukt braucht. Ja. Ich frage mich so, wie wird das dann in Zukunft aussehen? Geht es dann in die Richtung Zusammenarbeit von mehreren kleineren? Setzen sich im Endeffekt dann doch die Big Player durch? Bleiben nur die Big Player und die ganz Kleinen über? Oder hast du irgendeine Einschätzung dafür? Was ist da deine Meinung?
Ich glaube, am Ende des Tages, ja, auch wenn man diesen Weg, ja, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin weiterverfolgt, ja, und auch das ist ein sehr schöner Beruf, ja, ist es, glaube ich, essentiell, dass man sich überlegt, ja, welche Nische besetze ich, ja, und eine Nische kann vieles sein, ja, eine Nische kann sein, ich eröffne meine Kanzlei an einem Ort in Österreich, ja, wo es ansonsten noch niemanden gibt, zum Beispiel, ja, der Ort Standort. Kann eine Nische sein, ja, Standort, ja, eine Nische kann sein, ja, bestimmtes fachliches Rechtsgebiet. Eine Nische kann sein, bestimmte ethnische Gruppen, die man anspricht. Ja? Und ich glaube, damit das gut geht, sollte man sich ganz einfach Gedanken darüber machen, ja, was kann ich gut, was kann ich abdecken, ja, wie sieht mein Geschäftsmodell aus, ja, und ja, habe ich einen Businessplan am Ende des Tages. Ja, ja? Und,
ganz wichtig.
Ganz wichtig,
generell
ja.
Generell einen Businessplan zu haben.
Würde ich genauso sehen, ja, und ich glaube, die Leute, die sich gut darauf vorbereiten und sich Gedanken darüber machen, ja, über das Geschäftsmodell, das man da auch verfolgt, ja, die werden da draußen auch erfolgreich sein. Ja, ja. Auch wenn man weiß, ja, dass die Zahl der Anwälte ja nach wie vor stetig im Steigen begriffen ist. Ja, gibt mittlerweile über 7.000. Ja, also die absolute Zahl ist am Steigen. Ja, nichtsdestotrotz, ja, Leute, die hier ein vernünftiges Modell verfolgen, ja, und die sich hier
positionieren,
ja, die werden da draußen kein Problem haben.
Ja, kann ich unterschreiben. Also bin ich komplett derselben Meinung, wenn man das ordentlich macht und eben eine Kanzlei wirklich wie ein ordnungsgemäßes Unternehmen führt und aufbaut, mit dem Businessplan und mit allem drum und dran, bin ich sogar der Meinung, ist es ziemlich einfach, sich in Österreich durchzusetzen, weil es so wenige auf die Reihe bekommen. Also wir haben jetzt allein in unserer Folge so viele Themen angesprochen, die meisten Kanzleien einfach nicht sehr gut machen. Ja, Employer Branding, generell Führung, also das Ganze, das sind so viele große Kapitel, die sich kaum eine Kanzlei wirklich bis ins kleinste Detail ansieht und sich auch wirklich die Mühe gibt. Und wenn man da von vornherein wirklich einen guten Plan macht, auch eine klare Vision von dem hat, was man selbst sein möchte und wo man hin will, also auch klare Ziele definieren und sich dann einfach wirklich die einzelnen To-Dos runterbricht, ich denke, es war eben aufgrund von Social Media und der neuen Welt mit digitalen Medien und so weiter noch nie so einfach, eine Superkanzlei in Österreich zu machen. Also das ist eigentlich sogar meine Meinung dazu. Und gerade wenn man vielleicht ein bisschen ein moderneres Mindset hat, also auch im Sinne von Zusammenarbeit, nicht diese Ellbogenmentalität, sondern ebenso, wie du auch gesagt hast gerade vorhin, einfach auch offen über Gehaltsschema zu sprechen. Was verdienst du? Was machst du? Hey, hauen wir uns zusammen, haben wir doch unser eigenes Ding. Ja, also das ist doch, ich glaube, das ist halt wirklich die Zukunft. Und das ist auch Thema Netzwerken, finde ich ganz, ganz wichtig unter den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, also vor allem unter den Jüngeren, die sozusagen noch alle Karten haben, wo noch nichts gespielt worden ist. Und ja, spannend jedenfalls. Ja. Hast du noch grundsätzlich ein paar so Tipps, die du wirklich jedem mitgeben möchtest?
Du hast Netzwerk angesprochen, ich glaube, das ist sehr wesentlich, wie ich es drehe und wende, egal ob jetzt für die Rechtsberatung, für die Steuerberatung, ob man Unternehmensjurist werden will, ob man als Juristin in die in den öffentlichen Dienst gehen will. Ich glaube, hier ist es notwendig, dass man sich möglichst früh auch irgendwie vernetzt, austauscht, dass man die Möglichkeiten nutzt, die es da draußen einfach gibt. Ja. Das fängt im Grunde genommen an bei Institutionen, um hier nur einige zu nennen, wie zum Beispiel, was kann man machen? Fakultätsvertretungen gibt es, Punkt 1. Ja. Punkt 2, ELSA gibt es. Punkt 3 in weiterer Folge, gibt als Interessenvertretung für Unternehmensjuristen seit mittlerweile 10 Jahren die VUJ. Gibt auf der anderen Seite den Juristenverband für sämtliche juristischen Branchen. Und gerade letzteren muss man auch sagen, das kann für die Anwaltsprüfung und darüber hinaus sehr interessant sein und ganz einfach ein sehr vernünftiges Netzwerk sein, weil es gibt den inhaltlichen Austausch, es gibt Veranstaltungen, es gibt Fortbildungen, es gibt den Juristenball, es gibt die Walzen, die man dort für die Rechtsanwaltsprüfung bekommt. Und ich glaube, das hat sich jetzt gerade in den letzten 4-5 Jahren, seitdem der Dr. Scheuwimmer, Dr. Alexander Scheuwimmer, das irgendwie innehat, der der Präsident davon ist, da hat sich viel getan, da wurde viel gemacht, und das ist wirklich eine vernünftige Sache, sich hier ein bisschen stärker aneinander zu binden und zu vernetzen.
Ja, da habe ich auch noch gute News, weil ich das Thema eben auch so im Blick habe, werden wir auch von Legal Concept zukünftig da ein bisschen Netzwerkveranstaltungen für speziell Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen planen. Ja. Also seid gespannt, was das angeht.
Ja, ich bin gespannt, was die Breaking News, da kommen in Wochen und Monate
sehen. Es kommt jetzt immer mehr. Der Podcast war nur der Beginn. Jetzt hast du jetzt aber noch ein interessantes Thema angesprochen, nämlich Unternehmensjuristen. Wie viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen werden eigentlich Unternehmensjuristen, also gehen in-house, weil sie sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das. Hast du da Beobachtungen dazu?
Nun ja, also ich meine, das ist auch das ist sehr stark von den Präferenzen am Ende des Tages abhängig der Leute. Ja. Und ich meine, was wir jetzt generell am Markt schon beobachten, es ist ja an den österreichischen rechtswissenschaftlichen Fakultäten auch die Zahl der Absolventen und Absolventinnen am Steigen, im Steigen begriffen. Ja. Mhm. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Leute kommen halt nicht mehr in der Rechtsberatung an. Ja. Ich werde sehr oft mit der Frage konfrontiert, wo sind die Leute? Ja, wo sind die Juristinnen? Ja? Wenn es doch immer mehr gibt am Markt, wo bleiben die? Ja, und viele gehen, und das ist für mich durchaus auch nachvollziehbar, weil die Arbeitsbedingungen attraktiver wurden, und auch die Bezahlung attraktiver wurden. Ja. Viele zielt es in den öffentlichen Dienst. Ja. Mhm. In den öffentlichen Bereich, in den semi-öffentlichen Bereich gibt hier doch eine Menge an attraktiven Arbeitgebern, die hier sehr gut bezahlen. Ja, für Berufseinsteigerinnen über 4.000 Euro. Ja, und wo man weiß, ja, dass die Work-Life-Balance ja eine relativ geregelte ist. Ja, ich möchte nicht sagen 9 to 5, ja, aber ich möchte sagen, wahrscheinlich mit 9 to 6 wird man durchkommen. Ja, okay. Und ja, die das anzubieten haben, ja, die können halt damit irgendwie sehr gut punkten, ja, auf diesem sehr Life-Balance-orientierten Markt. Ja. Mhm. Das ist das eine, ja. Das andere, ja, mit den Unternehmensjuristinnen, ja. Der Idealfall, ja, sieht jetzt für viele Rechtsabteilungen und Rechtsabteilungsleiter, ja, wahrscheinlich gerade in einem größeren internationalen Setting so aus, ja, dass man schon einmal 2, 3, 4 Jahre, ja, gelernt hat in der Anwaltskanzlei. Ja, ich glaube, da lernt man es tatsächlich ja von der Pike weg und das ist eine gute Basis für die weitere berufliche Zukunft, ja, im Idealfall mit der Rechtsanwaltsprüfung, ja, im Gepäck. Dann tut man sich leichter, ja, dann hat man, kann man sicher auch einen höheren Marktwert erzielen, ja, und dann hat man sicher auch die Möglichkeit, ja, in einem Umfeld zu arbeiten, das spannendere Themen zu bieten hat, ja, und nicht nur, ja, die Rolle als juristischer Sachbearbeiter.
Ja. Genau. Hast du noch spezielle Tipps generell im Bewerbungsprozess oder wenn es gerade um eine Position geht, wo man eventuell abgeworben wird, wenn du vielleicht mal anrufst und sagst, hey, ich habe eine Stelle für dich, möchtest du das nicht anhören? Welche Tipps hast du so oder welche häufigen Fehler passieren ständig in dem Prozess, wo du sagst, hey, passt bitte auf das auf?
Ja, nun ja, ich meine, wenn ich mal grundsätzlich einmal den Weg in so einem Recruiting-Prozess ansehe, ja, etwas, was ständig passiert, ja, sind fehlende Korrespondenz, Rechtschreibfehler, Typos, ja, Lebensläufe, die irgendwie Fehler aufweisen, ja, und da reagieren wir eigentlich ja gerade bei Juristen und Juristinnen ja schon irgendwie einigermaßen allergisch darauf, ja, weil ich finde, ich meine, das ist das Werkzeug der Leute, ja, Sprache, und nicht nur wir, ja, sondern auch unsere Auftraggeber, ja, erwarten sich ganz einfach hier Leute, die einigermaßen sattelfest sind, ja, was Grammatik und Orthographie anbelangt. Ja, also das passiert leider zu oft, wie ich finde. Ja, was in weiterer Folge auch häufig passiert, ja, sind ausufernde Lebensläufe. Ja, kein Partner, keine Partnerin in der Kanzlei hat Zeit, ja, sich einen 6-seitigen Lebenslauf einer Berufseinsteiger anzusehen. Ja, das ist ganz einfach zu viel.
Also ja, reduzieren aufs Wesentliche.
Ja, keep it short and simple. Ja, ich bin großer Freund von dem One-Pager. Ja. Mhm. 2 Seiten sind auch in Ordnung, ja, aber ich glaube, man kann seine akademische und fachliche Vita ja auch auf einer Seite verpacken. Mhm. Ja. Das sind so grundlegende Dinge. Ja. Und in weiterer Folge, ja, ich glaube, was man haben sollte, mitbringen sollte, da du diese Situation auch angesprochen hast, ja, mit dem Headhunter, der sich meldet, ja, also ein bisschen Offenheit kann, glaube ich, nicht schaden, ja, und sich zumindest mal anzuhören, ja, was das Gegenüber zu sagen hat, ja, und ich glaube, man merkt dann ja relativ schnell, ob sich das Gegenüber, ja, dabei was überlegt hat, ja, ob das der logische Schritt sein kann, ja, für einen selbst, ja, oder ob es hanebüchener Unsinn ist. Ja,
ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, eben einfach nur um so Marktforschung zu betreiben. Ja. Wenn man eh schon angerufen wird, dann sollte man sich wenigstens anhören, um nur mal zu wissen, was passiert da sonst noch so in der Branche, wo würde ich jetzt theoretisch mehr oder weniger bekommen, um sich einfach besser selbst auszukennen, wo man gerade steht und ob das gerade so passt, wie es ist und wie es nicht sein sollte.
Das könnte man so sehen. Die meisten sehen das auch so, aber nicht alle. Okay. Ja, aber so ist das.
Ja, so ist das. Ja. Nehmen wir an, zum Abschluss, es gäbe einen Lawpreneur-Kodex und da würden alle hilfreichen Tipps und gut gemeinten Ratschläge drinnen stehen oder auch im Sinne von Mindset, was man da allen Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen so mitgeben könnte. Und du könntest da so einen Satz reinschreiben. Was wäre der? einfach so ein Appell oder irgendwas gut Gemeintes an die Community?
Glaubt nicht, dass das Gras beim Nachbarn immer grüner ist. Das ist vielleicht ja auch eine Denke oder ein Fehler, ja, den, glaube ich, viele machen. Ja, ja. Und das, ja, auch das kann man ja mit Austausch, mit Markteinblick, mit Gesprächen, ja, in der Peer Group, ja, Studienkolleginnen, wie auch immer, ja, kann man das, glaube ich, kann man das Risiko minimieren, ja, dass man in diese Falle reintappt.
Ja. Sehr schöner Schluss. Ich danke dir recht herzlich. War eine super interessante Folge. Ich bin schon gespannt, was die Community sagt, aber ich bin mir sicher, dass wir da sehr, sehr, sehr viel Mehrwert bieten konnten. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, für deine ganzen Tipps und fürs Kommen.
Danke für den interessanten Austausch.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Sammer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.